Das Schreckliche geschah am 18. Februar 1944. Es war der Tag, an dem das passierte, wovor sie sich immer gefürchtet hatten. Gestapo. Allein dieses Wort ließ das Blut in ihren Adern erstarren. Die geheime Staatspolizei. Das war der Anfang vom Ende. Trotz jahrelanger Angst hatten Corrie ten Boom zusammen mit ihrer Schwester Betsy und ihrem Vater etwas getan, was strengstens verboten war. Sie retteten verfolgte jüdische Menschen. Sie versteckten jüdische Mitbürger, die von den Todeskommandos Adolf Hitlers gejagt wurden. Heimlich fanden Verfolgte Schutz in dem kleinen Haus in der Innenstadt von Haarlem in den Niederlanden. Und das Haus, das kann man heute noch besuchen. So sieht es aus. Es ist das Corrie ten Boom Museum heute in diesem Haus. Und da geschah das in den schrecklichen Jahren der NS-Diktatur. Immer wieder kamen neue Flüchtlinge. Sie wurden auf geheimen Wegen in dieses Haus geschleust und wurden auch wieder weitervermittelt. Bis dann dieser 18. Februar 1944 kam. Ein Verräter hatte die Geheimpolizei informiert. Das Haus wurde gestürmt. Corrie, Betsy und ihr Vater wurden verhaftet. Der Vater war den Strapazen nicht gewachsen. Er starb schon nach 10 Tagen. Corrie und ihre Schwester wurden in ein Konzentrationslager eingesperrt. Eines Tages, Monate später, erlag auch Betsy dem Hunger und den Qualen des Lagers. Alleine Corrie überlebte. Diese Frau, das Bild natürlich viele Jahre später aufgenommen, diese Frau und ihre Familie hatten jahrelang die enorme Anspannung und die Angst ertragen, die es mit sich bringt, so etwas zu tun. Sie hatten durch ihren Mut Hunderten von Menschen das Leben gerettet. Wie kann man das schaffen? Wie kann man es schaffen, diese Todesangst über so lange Zeit immer wieder zu überwinden? Wie kann man es schaffen, die Kraft zu bekommen, weiterzumachen, nicht aufzugeben, aushalten trotz größter Gefahr, stark bleiben? Wie ist das möglich? Corrie ten Boom hat in der Zeit danach, nach dem Nationalsozialismus, in vielen Vorträgen darüber gesprochen. Und sie erzählte, wir kämpften ständig mit der Angst. Wir fürchteten uns genauso wie alle anderen. Aber wir haben nicht zugelassen, dass die Angst bei uns das letzte Wort bekam. Das haben wir nicht zugelassen. Die Fähigkeit dazu bekam Corrie durch ihren Glauben an Jesus Christus. Jesus befähigte sie, trotz der Angst stark zu bleiben. Sich nicht dem Bösen zu ergeben, sondern das Böse mit Gutem zu überwinden. Es gibt viele Gründe, sich zu fürchten. Nicht nur damals, auch heute, auch wir haben Anlässe, uns zu fürchten. Erst vor wenigen Jahren ist uns das wieder ganz dramatisch bewusst geworden. Diese kollektive Angst, als dieses Coronavirus kam, uns bedrohte. Und niemand wusste, was wird passieren, wie wird es weitergehen, wie schlimm wird es tatsächlich werden. Jesus sagt, in der Welt habt ihr Angst, aber fürchtet euch nicht. Oder anders übersetzt, habt Mut, seid mutig, fürchtet euch nicht, aber ihr habt Angst. Und doch, Jesus will uns helfen, die Ketten der Angst zu sprengen. Wir haben die Ketten hier dargestellt in unserer Serie Feinde des Herzens. 3 sind noch da, ein paar haben wir schon behandelt und auch entfernt hier von unserem Herz. Es sind Ketten, diese Angst, die unser Herz einschließen. Jesus will uns helfen, die Ketten der Angst zu sprengen. Und üblicherweise tut er das nicht dadurch, dass er die Angst einfach ausschaltet, als ob sie nie da gewesen wäre, sondern er will uns die Fähigkeit geben, Ängste zu überwinden, indem wir in seiner Nähe, in seiner Gegenwart leben. Häufig geschieht das dadurch, und das haben viele von uns hoffentlich schon erlebt, durch diese Kraft seiner Worte, durch die Worte der Bibel. Und das wollen wir uns jetzt anschauen, gerade bei diesem Thema, und zwar mit einem wunderbar passenden Psalm, Psalm 91. Worte, die so viel Zuversicht vermitteln. Wir werden die meisten Verse in diesem Psalm betrachten und wir werden etwas entdecken. Wir werden entdecken, es ist ein Bekenntnis des Vertrauens. Es ist ein Zuspruch der Ermutigung, aber wir werden auch Aussagen finden, deren Bedeutung sich verändert hat seit der Zeit, in der das damals geschrieben wurde. Und wir werden sehen, dieser Psalm richtet den Blick auch in eine Dimension, die die Autoren damals noch gar nicht verstanden hatten. Vielleicht kennst du den Anfang von Psalm 91 und das wäre gut, denn es lohnt sich wirklich, diesen Psalm auswendig zu lernen. Ich habe es vor vielen Jahren, eher Jahrzehnten mal getan und irgendwie ist mir heute noch so, ja, ich habe es noch einigermaßen präsent. So beginnt er nämlich: Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt und unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt, der spricht zu dem Herrn: Meine Zuversicht und meine Burg, mein Gott, auf den ich traue. Und wir beginnen mit diesem Schirm des Höchsten. Damit fängt es ja an. Schirm des Höchsten, was ist das? Das bedeutet eigentlich, dieser Schirm, ein geheimer Ort. Es ist ein Ort, der irgendwo in der Verborgenheit ist. Es wird also von einem Menschen gesprochen, der so einen Ort hat, wo er die Beziehung zu Gott pflegt, den Schirm des Höchsten. Da bewegt er sich, da befindet er sich. Das könnte in der damaligen Zeit ein Altar gewesen sein. Vielleicht auch ein Ort der Anbetung in anderer Form. Heute kann es die Haltung deines Herzens sein, die Haltung, in der du dich Gott zuwendest, in der du neue Kraft von ihm erbittest und empfängst, die Haltung deines Herzens, wo du auf seine Stimme hörst, seinen Frieden empfängst. Auf jeden Fall entspringt dieses Gebet, dieser Psalm, einer engen, vertrauten Beziehung mit Gott. Auch für Corrie ten Boom war ihr Glaube an Jesus dieser geheime Ort. Mit diesem Glauben hatten ihre Feinde nicht gerechnet. Sie haben nicht erwartet, dass diese unscheinbare Frau sich unerschrocken dem Bösen entgegenstellt. Im Vertrauen auf Jesus bekam Corrie diesen Mut, den auch unser Psalm beschreibt, wenn hier steht: Meine Zuversicht und meine Burg, mein Gott, auf den ich hoffe. Und das soll auch unser Bekenntnis werden. Das soll auch dein Bekenntnis werden. Denn es bedeutet, wir können Ängste überwinden mit diesem Schirm, mit dieser Burg, auf die wir vertrauen. Wir können Ängste überwinden. Mit dieser ermutigenden Feststellung beginnt unser Psalm. Wir gehen weiter zu den Versen 3 und 4 und da steht: Denn er errettet dich vom Strick des Jägers und vor der verderblichen Pest. Er wird dich mit seinen Fittichen decken und Zuflucht wirst du haben unter seinen Flügeln. Wir sehen ja immer wieder diese Doppelungen, typischer Stil der damaligen Gebete, sozusagen die gleiche Aussage, doppelt ausgedrückt. Fittiche sind letztendlich auch Flügel. Und wir erkennen hier, dass der Psalm 91 uns Gläubigen nicht verspricht, dass wir gefahrlos durchs Leben kommen. Denn dieser Psalm ist geschrieben in Gefahr, in höchster Not. Die verderbliche Pest, die droht, sonst würde der Psalmbeter das nicht schreiben. Der Strick des Jägers, der wird schon ausgeworfen, nach ihm, nach uns auch. Und auch Corrie ten Boom hat das erlebt, diese gefährlichen, diese bösen Stricke der Jäger. Schmerzhaft hat sie das erfahren müssen in den Qualen des Lagers. Und Jesus sagt, in der Welt habt ihr Furcht, anders gesagt, in der Welt seid ihr in Bedrängnis. Und jetzt kommt dieses Dennoch. Dennoch dürfen wir vertrauen, dass wir mitten in diesen Bedrängnissen bei Jesus Hilfe und Zuflucht finden können. Bedrängnis hat jeder Mensch, jeder. Aber wir Gläubigen, wir haben einen Helfer, wir haben einen Retter, Jesus. Retter, was bedeutet Rettung? Rettung sieht ja in jeder Situation anders aus, individuell. Aber es gibt für alle eine letzte und eine vollkommene Rettung. Und die besteht darin, dass Jesus uns zu sich holt in die Ewigkeit des Himmels. Das ist die Rettung, auf die wir zugehen. Aber die Schreiber dieses Psalms 91, die hatten diese Hoffnung der Ewigkeit noch gar nicht. Das war dort gar nicht bewusst. Sie erwarteten ihr Heil ausschließlich auf der Erde. Das sehen wir immer wieder in diesen Gebeten. Aber wir Christen, wir haben eine andere Dimension und die sollten wir nie aus den Augen verlieren. Die Dimension der himmlischen Ewigkeit sollten wir immer mit im Blick behalten. In Vers 7 kommt ein interessanter Aspekt. Dort steht, wenn auch 1000 fallen zu deiner Seite und 10.000 zu deiner Rechten, so wird es doch dich nicht treffen. Wir können hier etwas Wichtiges lernen. Etwas, das wir immer berücksichtigen sollten, wenn wir in der Bibel das Alte Testament lesen, diese älteren Schriften. Denn diese Schriften des Alten Testaments enthalten grundsätzliche Unterschiede zu denen des Neuen Testaments. Denn sie sind an eine andere Gruppe von Menschen geschrieben worden, nämlich an das jüdische Volk zur Zeit dieses alten Bundes zwischen Gott und Israel. Aber dieser alte Bund hat für uns Christen keine Bedeutung mehr. Denn Jesus hat einen neuen Bund zwischen Gott und uns Menschen begonnen. Eine neue Art der Beziehung zwischen uns und Gott. Und deshalb, wenn wir die Texte des Alten Testaments lesen, dann müssen wir sie immer und dürfen wir sie aus der Perspektive von Jesus lesen. Und so können wir sie verstehen. Was bedeutet das für diesen Vers 7? Diese Person, die unter dem Schirm des Höchsten ist, sie sah, wie 1000 neben ihr fallen. Aber diesen Beter, den hat es nicht betroffen. Er blieb unverletzt, unbelastet. An ihm ist das Unglück vorübergegangen. Und es war für die Leute damals in Ordnung. Wer zu Gott gehört, der wird gerettet. Alle anderen kommen um. Das war gut. Das war in Ordnung. Aber das hat sich verändert durch Jesus. Jesus hat uns, seinen Nachfolgern, einen neuen Auftrag gegeben. Er sagte, schau nicht nur auf dich. Liebe deine Nächsten wie dich selbst. Ja, sogar eure Feinde sollt ihr lieben und nicht hassen. Und dann sagte Jesus, seht mich an. Ich habe mein Leben gegeben für meine Feinde. Und ihr folgt mir nach und tut dasselbe. Und ehrlich gesagt, mich überfordert das. Ich fände es schöner, ich überlebe, auch wenn die anderen alle umkommen. Wäre irgendwie einfacher. So ein Lebensstil, wie Jesus das vorgelebt hat, das schaffe ich nicht. Und ich will eigentlich, ehrlich gesagt, auch gar nicht so radikal sein wie Jesus. Aber gleichzeitig weiß ich, diese Jesus-Kultur, die ist genau richtig. Und eigentlich will ich ja doch so sein wie Jesus, weil ich weiß, genau so müsste es sein. Und dazu brauche ich seine Kraft. Ich brauche seine Kraft, um meine Selbstbezogenheit, meine Ängste zu überwinden. Corrie ten Boom hat das getan. Sie hat nicht seelenruhig zugesehen, wie 1000 und 10.000 Verfolgte von den Nationalsozialisten vergast und ermordet werden. Corrie hat ihre Selbstbezogenheit und ihre Angst überwunden. Sie hat ihr eigenes Leben aufs Spiel gesetzt, um andere Leben zu retten. Und hunderte jüdische Verfolgte erhielten Hilfe und erhielten Rettung von dieser Familie ten Boom. Das Geheimnis dieser eindrucksvollen Lebensleistung von Corrie war ihr tiefes Vertrauen auf Gott. Und ich glaube, dass das Vertrauen ein entscheidender Faktor dafür ist, wie wir mit unserem Leben zurechtkommen. Vertrauen ist der entscheidende Faktor. Und ein Mensch, der Jesus vertraut, der lebt anders als derjenige, der dieses Vertrauen nicht hat. Und deshalb möchte ich so beten, und auch so glauben, wie es dann in Vers 9 ausgedrückt wird. Dieses Bekenntnis, der Herr ist deine Zuversicht, der Höchste ist deine Zuflucht. Ich kann das bei mir selbst feststellen. In dem Maß, mit dem ich auf Gott vertraue, finde ich Frieden, bekomme ich Gelassenheit, Zuversicht, Festigkeit. Und ich kann das genau sehen, da wo mein Vertrauen groß ist, da ist das Leben einfacher, da ist es unbelastet, da ist es kraftvoller, da ist es zuversichtlicher. Vertrauen, das ist der Schlüssel, um Angst zu überwinden. Wie gut gelingt es denn dir, Ängste zu überwinden? Und wie gut gelingt es dir, Jesus in allem zu vertrauen? Kommen wir zu Vers 11. zu einem dieser Verse, die wir wahrscheinlich kennen, die wir lieben, die wir auf Segenskarten und in Konfirmationsbibeln festgehalten haben. Da heißt es, denn er hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen, dass sie dich auf Händen tragen und du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt. Was für ein schöner Zuspruch. Und das dürfen wir auch so annehmen, als Zuspruch, als ein wunderbares Bild, das uns tröstet, das uns stärkt, das uns Mut machen will. Und wir brauchen jetzt auch nicht darüber nachdenken, wie diese Engel aussehen oder ob es einen persönlichen Engel für jeden von uns gibt oder ob die Engel jetzt immer da sind oder ob die nur manchmal da sind. Das alles ist Spekulation, ist überhaupt nicht wichtig. Entscheidend ist die Botschaft. Gott hat dich im Blick. Du persönlich, es ist ein persönlicher Zuspruch, seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten. Gott hat dich im Blick. Du bist nicht alleine. Du bist nicht dem sinnlosen Schicksal ausgeliefert, sondern du darfst dich geborgen fühlen und zuversichtlich sein. Vers 13. Hier bekommen wir einen Blick in eine geistliche Welt, die den Menschen damals noch gar nicht bewusst war. Über Löwen und Ottern wirst du gehen, junge Löwen und Drachen niedertreten. Löwen und Ottern, Ottern waren Schlangen oder sind Schlangen. Also Löwen und Schlangen, das waren im antiken Israel reale Bedrohungen. Gegen den Angriff eines Löwen gab es für einen normalen Menschen keine Verteidigungsmöglichkeit. Der Löwe, der stürzte sich brüllend auf seine Beute und zerriss sie, egal ob Mensch oder Tier. Und die Schlange war auf ihre Art genauso gefährlich, aber ganz anders. Man hört sie nicht, man sieht sie kaum. Sie lauert unauffällig und sie beißt lautlos zu und verschwindet. Doch ihr Biss war in vielen Fällen damals ein Todesurteil. Es gab kein Gegenmittel. Heute brauchen wir uns weder vor Schlangen noch vor Löwen zu fürchten. Aber aus der Perspektive von Jesus erhalten wir auch in diesem Vers einen Hinweis, und zwar einen Hinweis auf die Gefahren böser Mächte. Im Neuen Testament ist die Schlange nämlich ein Symbol für die tödliche List des Satans. Und genauso werden wir auch im Neuen Testament vor Löwen gewarnt. Wenn der Apostel Petrus schreibt, seid wachsam, denn der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe und schaut, wen er verschlingen kann. Und so haben wir es heute nicht mit realen Löwen und Schlangen zu tun, aber mit Mächten und Gewalten in der geistlichen Welt, Mächten und Gewalten der Finsternis. Und gerade da will uns dieser Psalm Mut machen. Wir brauchen keine Angst haben vor der Macht des Teufels. Wir brauchen keine Angst haben vor den Mächten der Finsternis. Denn mit Jesus können wir über tödliche Schlangen und Löwen treten. Psalm 91 endet mit einer großen Hoffnung. Es geht, wir erinnern uns immer noch um denjenigen, der unter dem Schirm des Höchsten wohnt, der in seinem Herzen einen Ort der Gottesbegegnung hat. Und demjenigen verspricht Gott, ich will ihn sättigen mit langem Leben, ich will ihm zeigen mein Heil. Und so erwarteten die damaligen Beter ihr Heil in einem langen irdischen Leben, weil sie die Ewigkeitsperspektive noch gar nicht hatten. Und sie erwarteten ihr Heil, indem sie genügend Nachkommen hatten, um ihre Familiendynastie auf Generationen und vielleicht bis in Ewigkeit zu erhalten. Aus der Perspektive von Jesus ist das nicht mehr so wichtig. Es ist nicht mehr so wichtig, aus der Perspektive von Jesus eine Familiendynastie zu gründen und zu erhalten. Es ist nicht mehr so wichtig, Wohlstand anzuhäufen. Und im Sinne von Jesus ist es nicht einmal mehr das höchste Ziel, besonders lange auf dieser Erde zu leben. Der Apostel Paulus schrieb sinngemäß, eigentlich würde ich es sogar vorziehen, zu sterben und in die Herrlichkeit des Himmels einzutreten. Aber ich habe hier noch einiges zu tun und deshalb, solange es an mir liegt, will ich bei euch bleiben. Und noch weiter hier sein. Aber eigentlich zieht es mich in eine neue Welt. Das war auch die Haltung von Corrie ten Boom. Sie wusste, dass das wahre, erfüllte Leben im Jenseits kommen wird. Und deshalb hatte sie die Entschlossenheit, sich gegen alle Gefahren ihr irdisches Leben zu riskieren und sich den Löwen und Schlangen ihrer Zeit entgegenzustellen. Eine Ewigkeitsperspektive, die über das Jetzige hinausweist. Und damit endet unser Psalm. Es ist eine Proklamation der Zuversicht, ein Gebet des Vertrauens, ein Bekenntnis der Hoffnung. Was für ein guter Psalm. Und wenn du kannst, lern ihn auswendig. Er wird dich begleiten. Vertrauen, Zuversicht, Hoffnung, das sind die stärksten Waffen gegen die Angst. Und gerade das brauchen wir alle, auch in unserer heutigen Zeit. Und wir dürfen es uns schenken lassen. Vertrauen, Zuversicht, Hoffnung. Bist du ein Mensch der Hoffnung? Bist du ein Mensch der Hoffnung? Gott gibt uns Hoffnung. Aber Gott hat auch Hoffnung. Hoffnung für mich, Hoffnung für dich und Hoffnung für jeden Menschen. Gott gibt nicht auf. Für Gott gibt es immer einen Weg. Und wir werden nach der Predigt dieses Lied singen. Ein Gott, der das Meer teilt, hat immer einen Weg. Gott ist ein Gott der Hoffnung. Deshalb dürfen wir es nicht zulassen, dass wir uns von Angst dirigieren lassen. Vielmehr können wir in jeder Situation hoffnungsvoll sein. Ein Konzentrationslager ist der hoffnungsloseste Ort der Welt. Entsetzlicher Hunger, Folter, Schmerzen, Qualen, Brutalität, die ständige Begegnung mit dem Tod. Es ist fast unmöglich, an so einem Ort Hoffnung zu vermitteln. Doch Corrie und ihre Schwester Betsy haben dieses Unmögliche getan. Sogar dort im Lager taten sie etwas, was strengstens verboten war. In ihrer überfüllten Baracke hielten sie heimlich Bibelstunden ab. Sie beteten mit den anderen Gefangenen. Sie kümmerten sich um Kranke und Sterbende. Sie teilten ihre winzigen Lebensmittelrationen. Sie verschenkten Mitmenschlichkeit und Liebe und sie machten vielen Menschen Hoffnung. Eine große Plage im Lager, das waren die vielen Flöhe, deren Bisse die Gefangenen zusätzlich zu all den anderen Qualen und Schmerzen noch zusätzlich Schmerzen zufügten. Und Corrie berichtete später, als sie wieder frei war, dass ihre Schwester Betsy eines Tages begonnen hatte, Gott für diese Blutsauger zu danken. Sie ließ sich nämlich Herausforderung, die sie durch diese biblische Aufforderung, dass wir in jeder Situation für alles danken sollen. Sei dankbar zu jeder Zeit für alles. Und da fing sie an, für die Flöhe zu danken. Und dann passierte etwas ganz Erstaunliches nach diesen Gebeten, nämlich die regelmäßigen Kontrollen diese ganzen Kontrollen in dieser Baracke, wo sie da lebten, die Wörter alles auseinandernahmen, die wurden reduziert, es kamen kaum mehr welche. Und das ermöglichte es Corrie und ihrer Schwester, mit viel weniger Risiko diese Bibelstunden abzuhalten. Und später erfuhren sie, dass die Wärter die Baracke vermieden, weil dort so viele Flöhe waren und die wollten die Flöhe vermeiden. Und so passierte durch dieses Schlimme auch irgendwie auch wieder was Gutes. Es gehört wahnsinnig viel dazu, in so einer Situation, überhaupt in vielen Situationen, auf Gott zu vertrauen und die Hoffnung zu bewahren. Da gehört viel dazu. Und doch, es ist erstaunlich, dass wir Menschen unglaublich hohe Belastungen ertragen können, wenn wir Hoffnung in uns tragen. Und solche Hoffnung dürfen wir uns schenken lassen. Betest du dafür, dass Gott dich mit Hoffnung erfüllt? Ist das dein Gebet? Und vielleicht ist heute der Impuls, mit diesem Gebet zu beginnen. Ein Gebet um Hoffnung. Denn wir sind berufen, Hoffnungsgeber zu sein in dieser oft angsterfüllten und pessimistischen Welt. Jesus hat seinen Nachfolgern mal einen unglaublichen Auftrag gegeben. Er sagte, treibt Dämonen aus. Treibt Dämonen aus. Und die wenigsten von uns dürften irgendwie eine Vorstellung von Dämonen haben, außer dass wir das Wort gehört haben. Aber die Leute, zu denen damals Jesus sprach, die hatten ein ganzes anderes Verständnis, andere Vorstellungen von geistlichen Mächten, von der unsichtbaren Welt, als wir es heute haben. Wie auch immer, eines ist sicher, Dämonen sind Kräfte, die uns fesseln, die quälen, die Lebensfreude verhindern, die Lebensentfaltung verhindern. Das sind Dämonen. Und Ängste sind solche lebensverhindernden Mächte unserer Zeit. Ängste machen uns schwach, mutlos, hilflos. Ängste können Menschen das Leben zur Hölle machen. Und jetzt kommt diese Berufung. Jesus sagt seinen Nachfolgern, treibt Dämonen aus, befreit Menschen von ihren quälenden Ängsten. Das gehört dazu. Das ist unser Auftrag. Und wenn Menschen dir begegnen und mir begegnen, dann sollen sie neuen Mut bekommen. Dann sollen sie Vertrauen bekommen. Vertrauen auf diesen Gott, der sie liebt. Sie sollen durch die Begegnung mit dir Zuversicht bekommen für eine gesegnete Zukunft. So möchte ich sein. Ich möchte so sein. Und das ist mir in den letzten Monaten wieder sehr deutlich geworden und ja, vielleicht so richtig deutlich geworden, wie wichtig genau diese Berufung ist. Und so kämpfe ich jeden Tag darum, dass ich in jeder Situation hoffnungsvoll sein kann. Es ist ein Ringen, mich nicht entmutigen zu lassen, sondern vertrauensvoll und zuversichtlich zu leben. Hoffnung zu haben für meine persönliche eigene Situation. Hoffnung zu haben für dich. Hoffnung zu haben für unsere Stadt, für unser Land. Hoffnung für unsere Kirche. Hoffnung für das Reich Gottes und das Evangelium. Es ist meine Entscheidung für die Hoffnung. Und dies ist wahrscheinlich eine der besten Entscheidungen, die ich jeden Tag treffen kann. Eine Entscheidung für die Hoffnung. Und gleichzeitig ist mir bewusst, dass Hoffnung ein Geschenk ist. Nicht ich bin es, der Hoffnung generiert, sondern Jesus ist es, der mir und der dir die Fähigkeit gibt, ein Hoffnungsgeber zu werden. Und das ist unser Auftrag. Unser Auftrag für uns alle, uns Nachfolger von Jesus. Treibt die Dämonen der Angst aus und tragt die Hoffnung des Himmels in diese Welt. Treibt die Dämonen der Angst aus und tragt die Hoffnung des Himmels in diese Welt. Das ist ein Auftrag, eine Berufung. Und deshalb nehme ich jetzt auch diesen Bolzenschneider. Es ist der Bolzenschneider der Hoffnung. Und mit Vertrauen und Entschlossenheit ergreife ich den. Und ich befreie uns in der geistlichen Welt, dich und mich, von diesen Fesseln der Angst, von diesen Dämonen der Angst. Und wir wollen proklamieren im Glauben, die Hoffnung, die Jesus gibt, kann jede Angst überwinden. Jesus gibt uns Mut, er gibt uns Zuversicht und alles ist möglich dem, der glaubt an Jesus Christus. Und deshalb spreche ich aus, Angst im Namen Jesu, du bist besiegt. Du bist besiegt, über Löwen und Ottern können wir treten. Und das möchte ich auch symbolisieren, indem ich die nächste Kette durchschneide. Treten wir auf Löwen und Schlangen. Und ich möchte euch segnen mit diesem Segensspruch aus dem Römerbrief und möchte über uns allen aussprechen. Der Gott der Hoffnung erfülle euch mit aller Freude und allem Frieden im Glauben, damit ihr überreich seid in der Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Amen.